Detektive sind auf Schatzsuche mitten im Wald und nur Taucherwissen kann ihnen helfen. Kann das Rätsel des verschollenen Piloten gelöst werden? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
Herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery-Hörspiel-Hörbuch-Thriller-Jugendroman-Kinderbuch-Krimi-Podcast mit selbst auferlegtem Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Projekts. Wir heißen euch herzlich willkommen wieder zurück aus einer kleinen Erkrankungspause. Das erste Mal, glaube ich, abgesehen von unserer längeren Pause, dass wir hier eine Folge verpasst haben. Es tut uns wirklich leid, aber wenn es einfach gesundheitlich und organisatorisch dann nicht nachzuholen ist, tut uns das leid. Hoffentlich können wir das mit einer exzellenten Folge jetzt nachholen und quasi entschuldigen. Und ein Mann, der dafür ganz, ganz große Verantwortung tragen wird. Büße tun, falls dies nicht der Fall ist. Er wird sich vor den Massen entschuldigen müssen, falls diese Folge eure Erwartungen nicht erfüllt. Es ist natürlich der Mann, der die Geschichte mitbringt, der euch erzählt, was ich tue, der mir erzählt, auf was ich denn hier eigentlich reagieren, antworten, welchen Fall ich lösen muss. Und dieser Mann ist natürlich der Sascha. Hallo Sascha.
Hallo Timo.
Bist du dir deiner Verantwortung mal bewusst, möchte ich dich mal fragen.
Also ich habe mir null Mühe gegeben, habe die Folge auf...
Also wird es doch eine Folge wie jeder andere.
Natürlich. Also ich habe mir, wieso soll ich mir jetzt extra Mühe geben, da sind die Leute nur verwirrt, wir bleiben einfach bei dem, wie wir es immer machen.
Genau, wir dürfen nicht zu gute Folgen rausbringen, weil sonst sind die Leute ja... weiß nicht, von so Qualität abgeschreckt. Deswegen müssen wir immer weiterhin so gutes Mittelmaß, man darf nicht zu brillieren. Man darf die Erwartungen gar nicht erst nach oben schrauben. Kann man nicht erfüllen. Sehe ich ähnlich. Deswegen habe ich auch gleich, muss ich auch gleich sagen, apropos Krankheitspause, ich bin ein bisschen erkältet, verschnupft, hört man vielleicht auch an der Stimme, dem geschulten Hörer wird das auffallen. Und das legt sich natürlich dann auch ein bisschen auf die Konzentration nieder, das muss man sagen. Dementsprechend könnte meine Denkleistung eingeschränkt sein und damit auch meine Kriminalfall-Lösefähigkeit beeinträchtigt sein.
Das Gute ist ja, dass du ja noch immer ein Polster hast, Timo. Also du bist mit 13-10 ja noch schön in Führung vor den Kinderdetektiven bzw. Jugenddetektiven.
Was lustig ist, weil ich das Gefühl habe, ich habe die letzten drei verloren, aber ich glaube, es sind zwei in Folge oder so.
Ich glaube auch.
Naja, dann müssen wir durch, Sascha. Ja. Vielleicht gelingt mir, sag ich mal, ein krasser Außenseiter-Sieg, das Wunder von Folge 74 oder so, was sind wir?
Also wir können... Also das Hörspiel, ja, Folge 74.
74, ja, schon.
Und wir hätten auch einfach rechnen können, aber...
Ja, aber weißt du, wie viele Folgen die erste Staffel hatte?
Wir haben bei 50, glaube ich, Stopp gemacht, oder?
Ja, das war einfach.
Weil sonst geht es ja nicht aus.
Nee, stimmt, das war einfach.
Ich habe dir diesmal eine Wunschfolge mitgebracht, die wir eingeschickt bekommen haben. Und zwar handelt es sich um die 3-Fragezeichen-Folge 163 mit dem Titel Und der verschollene Pilot aus dem Jahr 2013. Wie immer erzähle ich dir natürlich eine Zusammenfassung dieser Geschichte und deine Aufgabe wird es dann sein, herauszufinden, was denn da gespielt wird, beziehungsweise wer die ÜbeltäterInnen denn sind. Solltet ihr auch eine Wunschfolge einschicken wollen, könnt ihr das gerne auf Instagram machen. Da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi oder auch per Mail. Da erreicht ihr uns unter sokokinderkrimi@gmx.at.
Toll,
alles zusammengepackt, großartig. Können wir Hackerl machen und weiter geht's. Zu der Folge, zuerst noch, es fand das super lustig. Ich glaube, ich habe dir das damals auch gesagt, wie ich die gehört habe bzw. geschrieben habe. Ich weiß, dass ich jede drei Fragezeichen-Folge gehört habe. Und aus irgendeinem Grund, entweder ist das eine, die so dazwischen liegt, dass ich die nicht bewusst mal wieder gehört habe, oder das heißt, ich konnte mich an nichts erinnern. Also es war tatsächlich für mich eine Folge, die habe ich gehört, als würde ich sie das erste Mal hören, wo ich wirklich überlegt habe, ist die irgendwo so dazwischen, dass ich selten zu der hinkomme, was ist da passiert, aber ja. War für mich sehr unterhaltsam. Hat mich gefreut, dass ich von den drei Fragezeichen unter Anführungszeichen auch was Neues entdeckt habe.
Könntest du wirklich, kennst du alle drei Fragezeichen? Nein, oder?
Also ich habe definitiv alle gehört. Okay. Kennen ist dann wieder so ein Ding. Ich muss gestehen, da ich ja auch generell schlecht mit Namen bin, wie du ja weißt, vermische ich sowas von die Titel auch. Also mir helfen teilweise die Cover sehr, muss ich sagen. Beziehungsweise brauche ich manchmal einfach nur so einen kurzen Satz, um was es geht, um mich zu erinnern, aber jetzt nicht jedes Detail. Mhm. Also es gibt, sicher gibt es so ein paar große Folgen, die könnte ich dir im Schlaf erzählen. Das sind halt auch Folgen, die, ich sag mal, ich in speziell Kindheit/Jugend gehört habe, die ich halt wirklich lange schon kenne. Bei den neueren wird es ein bisschen schwächer, wobei jetzt bei den ganz neuen bin ich tatsächlich wieder ein bisschen mehr dabei.
Alles klar, ja gut. Da bist du eh vorbereitet, wenn die Leute dir die drei Fragezeichen Folgen schicken, bist du Profi.
Ja, je nachdem, Druck, mit wem man, ich wollte gerade sagen, je nachdem, mit wem man mich auch vergleicht, weil wie wir wissen, waren ja auch Leute schon, die diesen Podcast hören, waren ja auch schon ziemlich entsetzt, wie sie herausgefunden haben, dass ich sehr viele Bücher nicht gelesen habe, weil ich halt wirklich mit den Hörspielen ja groß geworden bin, wenn man so will.
Du bist eigentlich ein Banause in der drei
Fragezeichen-Szene. Ja, absolut. So die ganzen Background-Infos, keinen Plan. Ich finde die Hörspiele größer. Aber ja. Also auch da, was war das? Ich überlege gerade, das war doch, wie ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie das mit Alfred Hitchcock, glaube ich, ist.
Das kann gut sein, ja,
die ganze Hitchcock-Geschichte. Wo irgendwer dann eine relativ entsetzte Mail geschickt hat, dass das doch im ersten Buch vorkommt. Habe ich dann tatsächlich nachgelesen außerdem.
Also ja, und das ist wichtig, dass ihr euch meldet, weil wir lernen dann natürlich dazu. Wir nehmen dieses Feedback ernst, Sascha bildet sich dann weiter und ich bleibe ungefähr auf einem Niveau geistig und von meinen Fähigkeiten.
Na gut, Timo, bist du bereit? Rein. Ja. Starten wir rein. Die Folge beginnt ganz atmosphärisch auf einer kurvigen Bergstraße. Wir sind auf einer Strecke, es dürfte sehr, sehr neblig sein unterwegs. Die drei Jungs, Justus, Peter und Bob, bringen den Chrysler im Auftrag von Onkel Titus zu seinem neuen Besitzer und sie dürften sich irgendwo verfahren haben. Es ist, wie gesagt, komplett neblig. Justus schaut auf der Karte nach, was los ist. Sie haben gerade keine Ahnung, wo sie genau sind, aber es dürfte da in der Gegend, wenn er das hier richtig sehen kann, ein Hotel sein. Es ist sonst auf der Karte keine Ortschaft zu sehen, nur Natur pur rundherum. Also versuchen sie das zu finden. Es gibt da noch so einen Rumpler. Peter hat die größte Panik, dass er irgendwas überfahren hat, aber da war nichts, nur abgerutschte Erde und Gras. Und wie sie da so stehen, kommt ein schwarzer Pickup angefahren. Der Mann in diesem Pickup fragt, ob alles passt. Man muss auch dazu sagen, der ist immer am Husten. Wie das dann später noch festgestellt wird von den Jungs, raucht der recht viel und ist ein älterer Mann auf jeden Fall. Sie sagen ihm, dass sie zu diesem Hotel wollen und der Mann reagiert gleich mit, zum King of the Mountain, bringt sie gerne hin, das liegt am Weg und er wohnt schon lange in der Gegend und sie sollen doch den alten Finch ausrichten, dass er endlich aufgeben soll. Alles ist doch so sinnlos und ja, sie sollen ihn einfach nachfahren. Die Jungs fahren ihn hinterher, finden ihn ein bisschen komisch.
Aber hat er das gesagt, dass er aufgeben soll, so im Sinne von, er soll allgemein einfach aufgeben, denn irgendwas? Oder meinte das so bösartig, er soll in unserer Fehde aufgeben?
Nein, er sagt das recht allgemein. Okay. Und das verwirrt auch die Jungs, weil sie nicht checken, was meint er da jetzt aufgeben. Genau, sie fahren hinterher. Er signalisiert dann mit seinem Blinker, dass sie rechts abbiegen sollen. Und er fährt geradeaus weiter. Sie fahren an dieser Straße weiter rechts rauf und kommen an das Hotel. Es ist anscheinend unglaublich schwer im Nebel irgendwas zu sehen. Und das Hotel schaut auch so ein bisschen horrorfilmmäßig aus, alt und heruntergekommen. Und anscheinend wirkt es auch sehr verlassen. Und gut, sie stellen das Auto mal ab.
Den Namen rein. Von dem Herrn im Pickup haben wir nicht erfahren.
Doch, das... Nein, noch nicht.
Okay.
Sie gehen rein, es ist drinnen ziemlich staubig, aber Strom ist auf jeden Fall vorhanden, also das Licht funktioniert. Sie finden ein Telefon, das ist aber tot. Und es steht noch eine Tasse Kaffee da mit einem flüssigen Rest. Also es ist nicht eingetrocknet oder irgendwas, wie man das ja bei Kaffeetassen, die länger stehen, kennt. Also es dürfte doch noch wer da gewesen sein. Und die Jungs überstimmen dann Peter und schauen sich das Hotel ein bisschen genauer an. Sie finden an den Wänden alte Fotos vom Hotel. Da ist es wirklich wunderschön. Man sieht auch einen Mann und eine Frau drauf, die sehr glücklich vor dem Hotel Arm in Arm stehen. Und auf einem Foto ist ein zerschelltes Flugzeugwrack drauf, eine alte Propellermaschine. Wirkt ein bisschen strange, das da auf der Wand hängen zu haben, aber gut, was sollen sie machen? Der Justus, der Hunger hat, geht zu einem kleinen Kühlschrank, der in der Ecke steht und findet da was Essbares, bedient sich da mal, beschließt hinterher.
Jetzt, wo sind sie jetzt, in der Lobby oder im...
Genau, das kannst du dir so die Lobby vom Hotel vorstellen. Beschließt dann hinterher zu bezahlen, also ist ja ein Hotel, kann man ja so machen. Und auch vom Essen, das er findet, passt das Haltbarkeitsdatum. Also es ist nicht abgelaufen. Und man hört, während die sich da unterhalten, hört man ein Autogeräusch. Also ist da wohl wer gekommen gerade, nehmen sie an. Sie versuchen da rauszuschauen, ob da ein Gast ist, der Inhaber, also dieser Finch, der da ja erwähnt wurde. Aber sie sehen nichts. Und gehen mal raus. Und auch da, es ist komplett neblig und wie sich der Peter umdreht, sieht er am Fenster, wo sie vorhin waren im Hotel, eine hässliche Fratze. Es wird nicht näher beschrieben, es schaut eher wie ein Monster aus.
Am Fenster.
Am Fenster, genau. Also drinnen, wo sie vorher waren. Mhm. Peter hat absolute Panik, er will hier nicht bleiben, er rennt zum Auto, beziehungsweise wo er glaubt, das Auto geparkt zu haben, aber er findet es nicht.
Ah, die Motorengeräusche waren von ihrem Auto. diese hässliche Fratze, ja. So ein Mensch oder ein...
Nein, es wird eher als was Monsterartiges beschrieben.
Aber keine Statue, sondern was Lebendes? Es ist wieder weggelaufen? Nein, oder?
Genau, das ist dann wieder weg.
Aber weg im Sinne von, er hat sich eingebildet, es ist verschwunden oder es ist offensichtlich weggelaufen?
Es haben
oder?
Alle drei gesehen. Wie gesagt, es ist sehr, sehr neblig. Es wird in dem Moment nur gesagt, so dieses, da war was am Fenster, eine hässliche Fratze, jetzt ist es nicht mehr da. Okay. Sie haben es vorher auch nicht im Hotel gesehen. Also das ist nicht irgendwie eine Statue, die schon vorhin da gestanden ist. Dann hätten sie es ja auch gesehen, okay, wie sie drinnen rummarschiert sind. Sie finden dann das Auto. Der Peter ist der festen Überzeugung, dass er es nicht da hingestellt hat. Der Bob meint so, ja, vielleicht bildet er sich das im Nebel da nur ein. Und sie müssen aber auf jeden Fall nochmal zurück ins Hotel rein, weil der Bob seinen Rucksack noch dort hat. Also die haben das ja mit reingenommen. Und dann geht es aber weiter. Also sie bleiben sicher nicht hier, wenn das schon so weird anfängt. Sie gehen rein und welch ein Wunder, der Rucksack ist weg. Aber da kommt ein Mann daher marschiert mit so, ah, oh, er hat schon lange keine Gäste mehr gehabt, das Gepäck hat er aufs Zimmer gleich gebracht und ja, willkommen im King of the Mountain, und er stellt sich als Finch Hunterman vor. Großartiger Name.
Das ist wirklich stark, Hunterman, ja.
Hunterman ist stark.
Das heißt, Hunter hat nicht gereicht so als ja. Foreshadowing oder so, nein, das ist der Hunterman.
Und er... Sie fragen dann kurz so zu den Gästen und da meint er nur so, ja, es regnet sehr oft und ist so neblig und deshalb sind halt sehr wenige Gäste da. Ich habe hier eine Notiz dazu gemacht, dass der Finch, also der Sprecher, der spricht, das ist eine echt coole Stimme, aber etwas creepy, also so alter Mann, kratzig, also war ganz eine coole Stimme. Es ist komplette Side Note von mir, also lass dich davon jetzt nicht.
Ja, für alle Fans von kratzigen, creepy Stimmen unbedingt mal reinhören.
Genau, sie Sie erzählen, was passiert ist und finden jetzt den Namen praktisch von dem Typen raus, der sie zum Hotel gebracht hat. Und das ist der Jack Catman, der Nachbar
Catman?
Der
Catman?
Genau.
Oh Gott, dieser Name.
Catman. Der wohnt praktisch auf der anderen Seite vom Berg. Also das Hotel ist praktisch so vor dem Berg und auf der anderen Seite drüben wohnt anscheinend der Mr. Catman. Er sagt noch so, sie brauchen sich keine Gedanken machen, die Zimmer sind okay.
Das ist doch so, da bleibt man doch gerne gleich da, so wie bei so einem Airbnb. Zimmer sind okay.
Ja,
okay. Book me now.
Und er sagt dann noch so, ja, zu den Kosten, also wenn sie helfen, brauchen sie nichts zahlen. Und auf die Frage, was er mit helfen meint, geht aber nicht ein. Das wird vollkommen ignoriert von ihm. Er bringt sie aufs Zimmer und betont nochmal so, ja, dass sie hoffentlich nicht rauchen, das mag er nicht. Also bitte nicht auf den Zimmern auf jeden Fall oder irgendwo im Hotel. Und sagt dann auch noch, dass er das war, der den Wagen praktisch zum Hotel gestellt hat, der war im Weg und sie sollten nichts im Weg rumliegen lassen, wie die Rucksäcke auch zum Beispiel. Er bringt sie ins Apartment 1, sagt so, für euch nur das Beste. Es ist da von Bob sehr großartig Kommentar mit so, ja, geht so. Das Zimmer ist, ja, eben, geht so.
Aber es kann trotzdem das Beste des Hotels sein.
Ja, also, es ist das Beste wahrscheinlich des Hotels, aber es geht halt so.
Aber es geht halt nur.
Ja, genau. Er sagt noch, dass es einen Aufenthaltsraum und mit Bibliothek gibt. Er kann natürlich gerne was für sich kochen und verabschiedet sich dann mal, weil sie wollen sich ja bestimmt hier mal ausruhen. Sie sind noch so ein, ja, vom Essen wollen sie nicht wirklich was, aber gut, chillen wir mal hier.
Ja, ich schon den Kühlschrank leer geräumt, dem armen Mann. Einfach so den Lunch, das vorbereitete pre-cooked Meal hier
ja, Frechheit,
weggefuttert.
Gell?
Das sind jetzt die Schlimmsten
ja,
am Arbeitsplatz.
Schrecklich. Sie schauen sich auf jeden Fall im Zimmer um und der Bob findet einen gerahmten Zeitungsartikel. Also sie sind da wohl in irgendein Geheimnis gerutscht und ich lese das kurz vor. Es steht drauf, Rätsel um Flugzeugabsturz in den Ornella Mountains. Das ist ein Privatflugzeug. Der Besitzer des Flugzeugs wurde niedergeschlagen, als er einsteigen wollte und vom Täter keine Spur.
Moment, er wurde niedergeschlagen, als er einsteigen wollte und dann ist es abgestürzt?
Also
er hat das Flugzeug geklaut. Der Täter.
Genau.
Und ist dann also abgeschützt.
Ein Privatflugzeug, der Besitzer des Flugzeugs wollte einsteigen, ja. Ist dann von einer unbekannten Person niedergeschlagen worden. Die Person ist mit dem Flugzeug weg und eben das erinnert logischerweise den Justus auch an das Bild in der Rezeption mit diesem abgestürzten Flugzeug. Die Frage ist, warum ist das überhaupt hier? Also dieser gerahmte Zeitungsartikel. Und er kommentiert auch noch so, das kann nicht allzu lange hier sein, weil es ist alles eher staubig, wo der gelegen ist und der Rahmen ist aber nicht staubig.
Aber der vom Besitzer, also des Flugzeugs, der Name steht da nicht?
Nein, da ist keine Info. In dem Moment wirft jemand einen Stein durch das Fenster und die Jungs sehen nur eine Person wegrennen. Sie können keine Details erkennen. Und ganz klassisch ist natürlich um diesen Stein ein Zettel gewickelt und auf diesem Zettel steht, verschwindet hier, ihr kriegt sie nie im Leben.
Wie, verschwindet hier, ihr kriegt sie nie?
Im Leben.
Nie im Leben. Sie, das weißt du wahrscheinlich nicht, sie großgeschrieben oder kleingeschrieben?
Es wird nicht gesagt.
Schade.
Die Person, das ist das Einzige, was gesagt wird, hatte wirre Haare und eine schwarze Jacke. Passt nicht zu den Personen, die sie bisher kennen, also Catman oder Hunterman.
Ja, du kennst meine Frage, gell?
Ja. Aber sie werden denn mit einem Hunterman, müssen sie ja reden, weil sie brauchen ein neues Zimmer, wenn das hier schon das Fenster halt eingeschlagen ist und das draußen halt kalt ist und so.
Nicht so anstellen.
Ja. Wir haben einen Cut zur Lobby runter. Sie schauen sich das Bild eben von dem Flugzeug an der Wand an. Da steht ein Datum drauf. Es ist circa 10 Jahre her. Es wird kein Datum gesagt. Sie sagen nur, es ist 10 Jahre her. Und das Flugzeug schaut relativ gut aus. Könnte eine Notlandung gewesen sein. Also jetzt nicht irgendwie einfach der ärgste Absturz. Aber warum ist die Pilotin spurlos verschwunden? Der Huntman kommt daher und erzählt, was passiert ist, sagt er so, ja, geht das schon wieder los, deshalb sind die Gäste wohl weg, auch früher war alles super. Das geht da schon wieder los, ist auf das mit den Stein bezogen außerdem, also auf das Geschenk gerade vorher im Zimmer. Das früher war praktisch alles super. Vielleicht war das dieser Catman, würde es ihm zutrauen. Und sie reden so über die Fotos, die da hängen, und sagt auch, ja, das am Foto ist seine Frau Elena, die hat ihn vor ein paar Jahren verlassen. Und die Jungs sprechen ihn jetzt auf den Artikel an, den sie gefunden haben.
Die Elena ist auch auf den Fotos, Entschuldigung.
Bitte?
Die Elena ist auch auf Fotos, die an der Wand
hängen. Genau, das ist das Foto mit den zwei Glücklichen vor dem Hotel, wie es noch schön ausschaut.
Und das eine ist er und das andere die Elena.
Genau, genau. Der Justus fragt jetzt noch ein bisschen genauer nach, was er über den Absturz weiß, und er erzählt, dass ein Mann eben an einem wolkenlosen Tag notgelandet ist. Ein Gewitter ist anscheinend in der Nacht angekommen. Ein Gangster war der nicht, sagt der Hunterman, aber das kam erst später raus. Der hat das Flugzeug eben entführt, aber war anscheinend auf der Flucht vor Mördern. Das Flugzeug war sozusagen die einzige Chance, aber es gab da keine Zeit für Erklärungen. Und es ist dann auch ein CIA-Agent mal vorbeigekommen und anscheinend es waren dann Polizei und Geheimdienst da, so rum, die haben gesucht, haben sich das angeschaut, das Hotel war praktisch voll, haben ihn nach einer Woche gefunden, aber nicht die kleine schwarze Box, nach der alle gesucht haben. Und der, ich nenne ihn mal Pilot, war ein CIA-Agent.
Moment, die kleine schwarze Box, meinen Sie aber nicht die Black Box?
Nein.
Vom Flugzeug, okay.
Was in der Box war, ist ein Geheimnis. Die ist bei dem Absturz verloren gegangen. Oder der Pilot, Max Dexter, hat es versteckt.
Und der war ein Agent?
Genau.
Also ein Geheimagent hat dieses Flugzeug gestohlen, ist notgelandet.
Weil er auf der Flucht von Mördern war.
Okay. Also man geht, also es ist schon klar, dass der Besitzer war nicht der Finch von dem Flugzeug, doch.
Nein.
Okay, nein. Der Besitzer.
Das ist von einer anderen Stadt dahergekommen.
Okay.
Das ist.
Also das Flugzeug ist einfach da in der Gegend abgestürzt.
Genau.
Okay.
Genau.
Und das. Aber es ist sicher, dass der den Besitzer des Flugzeugs niedergeschlagen hat, auch das Flugzeug geklaut hat.
Das war dieser Max.
Ja, ich meine nur, dass das, weil der ist niedergeschlagen worden, heißt ja nicht, dass er sich erinnern kann, dass der Typ, der ihn niedergeschlagen hat, auch das Flugzeug geklaut hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja, da das so geschildert wird mit beim Einsteigen ist das passiert, okay. Glaube ich, hat er das schon realisiert.
Okay, also dann hat der Max Sexton dieses Flugzeug gestohlen und diese kleine schwarze Box. War die schon im Flugzeug oder hat die der Max Dexter mitgebracht?
Da davon ausgegangen wird, dass da ein Geheimnis drin war und entweder das verloren wurde oder er das später versteckt hat, nehme ich mal stark an, dass er das mitgenommen hat.
Genau, und wahrscheinlich wollen die ihn verfolgt haben, hatten Interesse an dieser kleinen schwarzen Box, würde ich annehmen.
Da hatten einige ein Interesse dran, genau.
Also auch eben der Geheimdienst.
Genau. Es wurde dann eben auch alles abgesucht, aber nichts gefunden. Und es ist Jahre später eine Frau gekommen, Max Dexter ist in der Zwischenzeit verstorben, und die hat sich als seine Schwester vorgestellt und hat ein Rätsel.
Moment, wer ist verstorben, der Besitzer oder Max Dexter?
Der Max Dexter.
Aber der ist doch verschwunden.
Nein, die haben ihn ja gefunden, nach einer Woche,
die Ach so.
Polizei und der Geheimdienst.
Wo haben sie ihn gefunden?
Das hat der liebe Sascha sich nicht aufgeschrieben.
Also jetzt nicht im Hotel?
Nein,
oder so.
Nein. So, Genau. Die Schwester ist gekommen und er hat anscheinend ein Rätsel vor seinem Tod aufgeschrieben. Und sie hat das Kästchen praktisch mit der Hilfe von diesem Rätsel gesucht, aber nicht gefunden. Das Rätsel hat sie dagelassen, als sie gegangen ist. Ist ja super praktisch. Und er holt es. Also er holt es, ist der Hunterman logischerweise. Der Justus meinte, okay, das muss irgendwie zusammenhängen. Wir haben den Finch, den Hunterman, das Untergang sozusagen des Hotels, diese Anschläge, eben das mit dem Stein, der mit dem Kommentar, ihr kriegt sie nie im Leben, ist da vielleicht der Catman, der nicht will, dass das Kästchen gefunden wird, und sollen die drei Fragezeichen den Hunterman helfen? Catman hat ja kommentiert mit, er soll es aufgeben, ist das damit gemeint? Also was läuft da ab, beziehungsweise auch eben, was erhoffen die sich da zu finden? Da kommt der Hunterman zurück, gibt den drei Fragezeichen das Rätsel und sagt so, ja, sie sollen es abschreiben und den dann wieder zurückgeben. Er schaut sich in der Zwischenzeit die Scheibe eben an im Zimmer und sie erhalten noch die Information, dass das Flugzeug unterm Montgomery Mountain, das ist eben da in der Gegend, notgelandet ist. Und man geht von dem Hotel circa 3 Stunden hin, eine wunderschöne Strecke, Wälder, Seen und so weiter. Er gibt ihnen dann noch die Schlüssel zum Apartment 3 und meint so, bevor er ins Zimmer geht, zum Fenster reparieren, findet es endlich, aber passt auf Jack auf und flüstert beim Wecking immer so Jack in sich hinein. Das Rätsel, ich werde es dir sagen, ich sag dir gleich, das Rätsel musst du dir nicht notieren. Dabei handelt es sich, wie du dann gleich erfahren wirst, sozusagen um die Route, die sie gehen müssen. Das ist kein Rätsel, das du lösen musst, logischerweise, weil wie sollst du das auch machen? Es geht los mit Liebe, da ist eine Ecke abgerissen, also man sieht nicht den Namen. Denk an den Traum, den wir immer träumten, beginne am Ort, lauf. 50 weit, bis du keine Luft mehr hast, aber dann ist es okay. Mach die Pause, 30 Minuten, steige dann die letzten Meter hinab. Halte an, stopp, sieh dich um, brich alles ab. Dann findest du mehr als das Wrack. Dein, und da fehlt wieder der Name. Der Justus beschließt da, okay, das ist unglaublich schwer, da muss man eben auf die Umgebung achten, also vielleicht sollten sie eben diese Route gehen, dass das dann Sinn ergibt. Praktisch von der Hütte weg, wo der Pilot da gefunden wurde. Also der wurde anscheinend in der Nähe von der Hütte dort gefunden. Und sie stellen schon fest, so, ja gut, der Kunde vom Titus wird ziemlich sauer sein, dass er auf den Chrysler warten muss. Aber es ist wohl das geringste Problem. Da schauen sie sich mal morgen nach dem Frühstück um. Dann schauen wir weiter. Wir haben dann einen Cut zum nächsten Tag. Der Nebel ist verzogen. Die Sonne scheint. Und sie machen sich natürlich auf den Weg. Der Weg, der da so in die Berge führt, ist teilweise zugewachsen. Und beim Gehen rätseln sie dann so, ja, sie haben jetzt so noch, also gut, sie sind jetzt nicht ums Hotel komplett rummarschiert oder so, aber sie haben jetzt so kein weiteres Auto gesehen, wie der Hunterman eigentlich Lebensmittel einkauft. Und sie haben ihn jetzt auch nicht gesehen, also das Frühstück war frisch. Also es war jetzt nichts Ekelhaftes, Altes oder sowas. Und wo der jetzt dann hin ist, also der muss ja auch unterwegs sein, vielleicht ist er auch irgendwo im Hotel und sie haben ihn nicht gesehen, nicht ganz sicher. Der Justus hört dann irgendwas im Gebüsch und kommentiert das mit so, es war ihn, als hätte er eine Katzenmaske gesehen, eine Person in Lederjacke, aber die ist nicht mehr da, aber was er findet, ist eine Zigarette, die am Boden liegt. Und er hat doch das Gefühl so, okay, sie werden beobachtet. Sie gehen dann weiter durch die Berge, sie kommt bei seinem kleinen Bächlein vorbei, da ist anscheinend mal eine Art Staudamm gebaut worden, um das ein bisschen umzulegen. Da ist praktisch ein Mini-See entstanden und das alte, der alte Verlauf von diesem Bächlein ist trockengelegt. Da rätseln sie dann auch, ob das vielleicht der der Hunterman war, weil der hat gestern beim Gespräch irgendwann mal erwähnt, dass er nicht schwimmen kann. Und vielleicht hat er sich dann auch gedacht, so, wenn er es so umleitet, kann er da suchen. Es kommt den Jungs praktisch alles gerade komisch vor. Also es ergibt wenig Sinn, auch was die Leute so von sich geben.
Aber warum der Finch das jetzt haben will oder so sehr danach sucht, ist jetzt nicht wirklich bekannt, außer dass andere danach gesucht haben.
Ja, das wird nicht wirklich erwähnt.
Okay.
Sie kommen nach einer Zeit zu diesem Flugzeugwrack eben hin. Der Justus klettert auch rein und meint so, ja, da hat definitiv jemand schon alles genau durchgeschaut. Also es wurde systematisch durchsucht, die Sitze sind aufgeschlitzt und da geht ein Rumpeln los und eine Steinlawine praktisch und die Jungs müssen sich unter dem Wrack in Schutz bringen und sie sind sich ziemlich sicher, dass das durch Menschenhand ausgelöst wurde, aber die Person ist nicht mehr zu sehen. Und dann kommt mal hier so der Spruch so, oh, die ist schon abgetaucht, aber das bringt natürlich den Peter auf eine Idee, weil einige Kommentare, die in diesem Rätsel sind, sind Tauchbefehle, so wie das auch geschrieben ist, ja, das Rätsel, also so untereinander, sind das dann teilweise Tauchbefehle, die mit Handbewegungen gleichzusetzen sind. Und da der Peter sich ja mit Tauchen auskennt, zum Beispiel der Satz mit 50 weit, 50 wird als Faust gezeigt oder keine Luft, ist die flache Hand auf den Hals gelegt, okay, ist Daumen und Zeigefinger so zum Kreis und so weiter. Der Justus hat jetzt die Idee, vielleicht findet man diese Zeichen irgendwo in der Natur wieder. Und tatsächlich finden sie Steinformationen, die zum Beispiel eben auch diesen Kreis von okay, Daumen, Zeigefinger zusammen widerspiegeln. Also finden das Ganze, marschieren dort rum, gehen praktisch die Rätselsprüche durch und wenn sie wieder das nächste finden, gehen sie dort zu dem Ort hin und schauen, ob sie dann das nächste wiederfinden und so weiter. Und als sie beim letzten Punkt sind mit dem Abbrechen, also brich alles ab, das wäre ein X, da suchen sie eben noch und in dem Moment taucht, wie sie es nennen, der Katzenmann auf. Es ist ein ziemlich creepy Atmen, also es ist ein bisschen Darth Vader-like, beschreibe ich es jetzt mal, und nimmt Bob in seine Gewalt, der Peter kämpfte irgendwie, beziehungsweise versucht den Bob da irgendwie zu befreien und der schafft es auch und diese Katzenperson haut dann ab. Es wird dann beschrieben, dass die Maske, also jetzt nicht wie eine niedliche, süße Katze war, sondern eher so Horrormasken ähnlich und hat eben ziemlich geröchelt. Und gut, sie lassen sich von denen nicht groß abschrecken, sage ich jetzt mal, und suchen gleich weiter tatsächlich.
Ja, wer würde das auch, wenn man da tätlich angegriffen wird? Und das bleibt zweite Mal in Folge, nachdem ein Stein durchs Fenster im Hotelzimmer geflogen ist. Voll.
Bleibt ja nichts anderes übrig.
Ja, eh
finden dann die letzten, ich nenne es mal Symbole, ist nicht das komplett korrekte Wort, aber du weißt, was ich meine. Und sie finden dann praktisch an der Stelle, was wie so ein X-Shirt ist, wie so ein Spalt eingeritzt und der Peter greift da in die Öffnung. Die anderen stellen sich rum, dass der Peter, dass man, wenn man sie beobachten sollte, dass man nichts sehen kann, was der Peter da macht. Und tatsächlich holt der Peter aus diesem Spalt ein kleines Kästchen hervor. In diesem Kästchen ist ein Schlüssel und ein Chip in eine Folie eingeschweißt, wie so eine Speicherkarte bei Digitalkameras zum Beispiel. Und Justus hat jetzt die Idee, naja, er hat im Hotel ein Notebook, da können sie ja die Daten einlesen, dann wissen sie mehr. Und der Plan ist der, sie gehen zum Hotel zurück und die anderen sollen sich weiter im Hotel und sollte er noch nicht da sein, auch im Zimmer vom Hunterman umschauen, ob sie noch irgendwas finden können. Also machen sie sich auf den Weg zurück ins Hotel. im Hotel angekommen. Der Hunterman ist nicht da. Peter und Bob sollen eben suchen, ob sie noch irgendwas im Hotel finden, was mit Flugzeug oder Chip zusammenhängt, und eben der Justus geht aufs Zimmer, um die Daten auszulesen. Sie kommen dann nach einer Zeit ins Zimmer vom Hunterman. Es wird beschrieben als relativ schmutzig, ein Karton mit alten Rechnungen, ein zweiter Karton ist dann aber auch noch zu viel mit vielen Zeitungsartikeln, die mit diesem Fall zu tun haben. In diesen Zeitungsartikeln ist nie die Rede von einem Geheimdienst oder dass der Mann gefunden wurde. Es steht nämlich eher noch drin, dass keiner weiß, wer er war, auch nicht davon, dass er irgendein CIA-Agent war oder von irgendeinem Versteck was. Der Mann blieb anscheinend immer unbekannt. In dem Moment hören sie ein Türengeräusch, aber hinter der Wand. Das sollte aber theoretisch nicht sein, logischerweise. Ist creepy AF, wie man so schön sagt. Also rennen sie zum Justus ins Zimmer und berichten ihn das mit...
Moment, was ist hinter der Wand?
Es klingt wie ein Türengeräusch hinter der Wand.
Ach so.
Rennen ihm ins Zimmer, berichten, was sie da... erlebt haben, und der Bob sagt so, er will nicht nochmal gewürgt werden. Logisch. Ja, Justus sagt also, passt, er hat alle Daten gespeichert, auf geht's. Am Chip sind nur Zahlen und verschlüsselte Hinweise. Das müssen sie aber sich in Ruhe, in Sicherheit anschauen sozusagen. Also sie fühlen sich logischerweise hier komplett unwohl. Sie rennen zum Wagen mit ihren Sachen gepackt, aber beim Wagen angekommen sind alle Reifen platt. Sie sitzen also in der Falle. Und damit kommen wir zu deiner Aufgabe, Timo.
Ja.
Die große Frage, was wird hier gespielt?
Ja.
Und tatsächlich eher als Bonus, wer sind, ist der die ÜbeltäterInnen?
Oh, das ist schwierig. Ich hatte kurz die Theorie, dass es einfach er ist, wenn das ja jetzt anscheinend eine erfundene Story ist, dass das mit dem Geheimagenten und so weiter, und dass er das einfach ist, der sich da abgesetzt hat. Aussteigermäßig, ne? Und aber warum sollte er dann so lange nach dem Ding suchen? Es war ja in diesem Spalt offensichtlich hinterlegt anhand dieser Hinweise. Also er hat die Hinweise nicht verstanden, die Schwester, die vermeintliche Schwester, was ja wahrscheinlich auch dementsprechend Blödsinn war, hat dieses Rätsel, könnte auch die gesamte Geschichte Blödsinn gewesen sein tatsächlich. Das würde irgendwie gefühlt am meisten Sinn machen, dass er das dann ist. Der das sucht. Also ich habe eine ganz komische Theorie. Aber die ist, glaube ich, zu krude. Für so drei Fragezeichen. Abenteuer.
Jetzt bin ich gespannt.
Folgendes. Diese ganzen Personen, die bis jetzt aufgetreten sind, sind ein und dieselbe Person an sich. Er hat offensichtlich eine Art gespaltene Persönlichkeit. Es ist nie einer gleichzeitig aufgetreten. Von daher, ich habe noch nie Catman und Hunterman zusammen in einem Raum gesehen. Und dementsprechend ist das vielleicht eine Person, mit so, weil er ist auch weggegangen, hat so check, check, check geflüstert. Das klingt also ja komplett Banane. Dementsprechend kann ich mir das vorstellen, dass das eine Person ist. Eine Person von ihm sucht danach, nach dieser Box, und die andere Person versucht es zu verhindern. Und er hat auch diesen Stein geworfen, von mir aus mit einer Perücke oder mit einer Maske auf, dass diese wirren Haare dann Sinn machen. Keine Ahnung, das ist für mich irgendwie am dümmsten und am witzigsten. Was dieser Code bedeutet, muss es auch sein?
Welcher Code meinst du jetzt?
Naja, was dieser Schlüssel und der Chip, der folierte, eigentlich bedeutet.
Gerne, wenn du eine Idee hast.
Shit, nein, ich habe keine, deswegen frage ich so.
Nee, keine Ahnung, in dem Kontext nicht. Wir haben einen Schlüssel und Zahlen.
Naja, das ist vielleicht Ein Schlüssel, warum versteckt man einen Schlüssel? Das ist normalerweise von irgendeinem Tresor oder einem Schließfach, sowas in die Richtung. Und Zahlen, gerne Koordinaten sein. Vielleicht wo dann noch ein Safe oder sowas verborgen ist, den du dann damit aufschließt. Und eine Kassette, wo irgendwas noch drinnen ist.
Okay, möchtest du das so einloggen?
Nein, aber ich weiß auch nichts anderes, Sascha.
Dann logge ich das so ein.
Ja, bitte logge es ein.
Ja, du, meine Arbeit ist getan, du hast es perfekt gelöst.
Nein.
Doch.
Wirklich?
Ja. Du hättest gerade meinen Blick sehen sollen hier.
Wow, seit du bist öfter krank, diese Folge. Naja, schau dafür, dass du angekündigt hast, das gibt mir eine richtige Antwort. Naja, ich habe sie gefunden, Sascha. Ich bin genauso überrascht wie du.
Ja, also kurz zusammengefasst, wir haben beim Hotel noch eine Auseinandersetzung mit Hunterman und den Jungs, der sie mit der Pistole praktisch bedroht.
Als Hunterman.
Als Hunterman, genau. Und sagt auch eher die ganze Zeit nur so, der Schatz immer wiederholt, Jungs rennen weg und denken sich so, hey, sie müssen zum Haus vom Catman und schnappen sich den Pickup. Hunterman wird wohl bald checken, dass sie den Chip noch haben. Also sie haben ihm praktisch diese Kassette zugeworfen und sind dann gerannt. Sie kommen dann zur Hütte tatsächlich vom Catman, der Wagen ist verschlossen, also müssen sie irgendwie rein und sehen sein weirdes Licht im Wald, gehen dort hin und da sehen sie eine Kerze und dort ist ein Grab. Und da ist einmal sein, warum ist hier ein Grab im Wald auf einmal? Finden dann im Haus eine Tauchermaske und so ein Katzenkostüm und dann so, ne? Also muss es der Catman gewesen sein, deswegen wegen dieser Tauchermaske das komische Atmen. Und jetzt kommt der richtig absurde Teil. Der Justus ist nämlich ganz stimmt, weil als Kind hat er einen Zeitungsartikel mal gesehen. Ein Mann mit der Maske, der von der Presse anscheinend Sharkman getauft wurde, weil man gemeint hat, der schaut wie ein Hai aus. Manche haben gemeint wie eine Katze. Und irgendwann haben die Fälle, der hat eben ganz viele, ich habe nicht aufgeschrieben was, er hat auf jeden Fall viele Raubzüge durchgeführt, ich nenne es jetzt mal so. Und das waren die Fälle damals, weil die auch nicht gelöst worden sind und der wurde aus den Augen verloren, der Justus hat den auch so ein bisschen aus den Augen verloren und das waren die Fälle, die ihn dazu bewegt haben, den Justus Detektiv zu werden.
Oh, Origin und, Story.
Sie sind da in diesem Haus drin, dann geht ein Gemälde auf die Seite, welch ein Wunder, der Hunterman kommt da durchmarschiert und meint aber dann in einer komplett anderen Stimme, nämlich der Stimme vom
Catman.
Doch, ist vom Catman. Gebt mir den Schatz zurück. Es wird denen dann mal klar, dass das Hotel und die Hütte verbunden sind durch einen Gang da eben. Und der Justus fasst da nochmal so zusammen. Ah, schau, da haben wir die Info. Der Sharkman, wie die Presse ihn damals genannt hat, war so ein Gentleman-Gangster. Der hat Hotels ausgeraubt und ist eben dann mit dem Flugzeug über die Berge. Eben die Story ist komplett frei erfunden. Und der Bob und Peter sind noch komplett verwirrt mit, okay, er ist jetzt Hunterman und ist jetzt in die Rolle geschlüpft oder was ist hier los? Ha, sie kennen sich nicht aus, weil er dann nämlich auch kommentiert, dass er hasst Hunterman, also es ist eine ganz, ganz weirde Situation. Und der Peter, der eine Perücke gefunden hat, zeigt dann den Hunterman praktisch diese Perücke und auf einmal fängt der Hunterman in einer ganz anderen Stimme wieder zu reden an und switcht da so hin und her und meint auch, dass er tot ist. Und Bob kommentiert das auch wirklich mit, jetzt dreht er vollkommen ab. Es ist eine ganz wirre Unterhaltung. Justus stellt dann letztendlich fest, Persönlichkeitsstörung. In ihm leben zwei Persönlichkeiten, eben der Catman, Sharkman, Taucherdieb sozusagen, der Pilot, der Hunterman als Hotelbesitzer und er Jetzt kommt dann aber raus, dass der, ich sage jetzt einfach mal Hunterman, um nicht da und alle Namen zu nennen, hat damals den Dexter, den Piloten, also jetzt wirklich den Piloten, schwer verletzt gefunden.
Ah, okay.
Der hat vom Absturz erzählt und dass er eben ein Rätsel für die, und hat das Rätsel für die Schwester diktiert. Die Schwester ist aber nie vorbeigekommen und niemand hat gewusst, dass der Pilot, also dieser Dexter, eben dieser Sharkman war. Das hat nur er gewusst. Der Dexter ist damals dann wirklich verstorben, aber er hat eben die Beute nicht gefunden, hat gesucht, konnte das Rätsel aber nicht lösen und hat sich dann versucht, immer mehr in diese Person reinzudenken und hat dann die Eigenheiten von ihnen übernommen. Also ist praktisch ein Teil von ihnen zu diesem Dexter-Typen geworden. Und es wird dann noch erklärt, das mache ich jetzt in Kurzfassung, es wird dann noch praktisch erklärt, dass es so ein, eben wie du es gesagt hast, ein weirder Kampf war. Auf der einen Seite wollte, dass das aufhört, das Ganze, das war so der Catman ein bisschen. Gleichzeitig war er es auch, der den drei Fragezeichen eben absichtlich diesen Zeitungsartikel hingelegt hat, in der Hoffnung, die helfen ihm irgendwie dabei. Also das war so eine ganz weirde Mischung aus eben gegeneinander arbeiten und Co. Wir haben dann noch einen kurzen Cut, eine Woche später zum zum Inspektor Cotter im Polizeirevier. Der Hunterman ist anscheinend in psychiatrische Klinik überwiesen worden. Er hat eben eine schwere Persönlichkeitsstörung. Das hat der Justus schon richtig aufgelöst. Und er hat sich eben durch diese Störung immer weniger um das Hotel gekümmert und dann hat eben auch die Frau die Sachen irgendwann mal gepackt.
Ah, okay, da kommt die ins Spiel.
Genau. Er sagt das eben nochmal, dass mit diesem Rollenwechsel und Co. versteckter Hilferuf eben auch irgendwie, und jetzt ist mal das Wichtigste, dass er geheilt wird. Den toten Piloten hat er damals wirklich vergraben, also das ist dieses Grab dort. Mhm. Und es dürfte aber jetzt noch eine Autopsie der Leiche feststellen, um das Ganze praktisch abzuschließen. Und einer der letzten Sätze ist dann eben, dass dieser Datenchip Hinweise auf Schließfächer hat. Das ist praktisch eine Mischung aus Fachnummer, Schlüssel und Kennwort. Und die Kollegen vom Cotter sind gerade unterwegs, um sich Zugang zu verschaffen. Und dann ist noch so ein, oh, da gibt es für die drei Fragezeichen doch fix einen Finderlohn. Alle lachen und dann gibt es ein schönes Outro zu dieser Folge.
Jetzt habe ich noch gedacht, okay, an dem Ende können sie wenigstens nicht wieder so lachen. Und aber nein, es gibt immer einen Hauptsachenfinderlohn. Der arme sie mentale,
es immer.
Leidtragende Hunterman. Naja. Ja, schau dir das an, das war doch
gut. Also Timo, ich habe echt gedacht, dass das heute schwierig wird.
Ja, das war auch eher, sag ich mal, auf der abwegigeren Seite. Es hat aber recht früh schon angefangen, dass ich diese Vermutung hatte. Ich wäre doch fast davon abgekommen, durch diese Zigarettenraucher-Nummer, weil ich mir dachte, wenn er es nur spielen würde, dann wäre es vielleicht schwieriger. Aber wenn ich mir dachte, bei so einer richtigen Persönlichkeitsstörung kannst du das wahrscheinlich ein- und ausschalten. Ja, und diese Perückennummer fand ich auch sehr absurd, aber da das dann nie wieder aufgetaucht ist, habe ich gedacht, naja, vielleicht.
Ich habe ja noch gedacht, dass du vielleicht wegen Catman und der Katzenmaske...
Ja, ich meine, dass das Catman war, davon bin ich eh stark ausgegangen.
Also, okay.
Also, dass der Typ der Catman ist, das habe ich mir eh gedacht. Die Frage war nur, ist es Finch auch oder ist das halt ein anderer ihrer...
Siehst du, und ich habe mir gedacht, dass ich das mit dem sind die ÜbeltäterInnen, dass ich das nur als Bonus mache, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist dir das zu absurd für die drei Fragezeichen.
Ich dachte ich auch. Also mir ist halt nur nichts anderes eingefallen. Meine Frage wäre noch, was hätte denn gereicht?
Nee, deswegen war das der Bonus.
Also weil ja, was hätte dir gereicht, bei was wird gespielt?
Grundsätzlich die Schließfach-Idee.
Achso, echt? Okay.
Das wäre mir da fast wichtiger gewesen.
Achso, das ist quasi so ein Fall von einem Verbrecher, ein verborgener Hinweis auf seine Beute ist oder irgendwie so.
Genau so in die Richtung. Weil ich mir gedacht habe, mein Gedanke war wirklich der, dass wir sonst vielleicht noch eine lustige Diskussion haben, wenn du jetzt sagst, ja, der Hunterman war es und ich sage dann, nein, das ist ein und dieselbe Person, das ist mir zu risky. und dann habe ich mir eben gedacht, so, grundsätzlich auf das kann man gut kommen, was da,
voll.
Was da drin war. Aber hey, da du sowieso
ausnahmsweise ist kein Diskussionsbedarf an dieser Stelle. Sehr gut. 13 zu 10 jetzt, oder?
Nein, 14, doch. Oder?
Ja, mit stimmt,
13 14. Zu 10 natürlich.
Ja, 14 zu 10.
Perfekt. Ja, ich hätte gemeint, nach der Auflösung kann ich meinen Job hier beenden. Das war's. Mit Soko-Kinder.
Das ist ja das Wunderbare an diesem Podcast-Format, dass man bei mir keine konsequente Weiterentwicklung, was meine Tipps angeht, finden wird.
Das ist ja so das Geile, wenn man sich die Folgen anhört. Manchmal haust du Sachen raus, wo ich mir dann wieder denke, so, wie bist du da hingekommen? Ich sage jetzt nicht, dass es nicht unterhaltsam ist, aber es ist so ein, wie bist du da hingekommen? Und dann gibt es eben wieder Sachen, wo ich mir denke, das wird schwierig, da kommt er nicht hin, und dann sagst du es einfach.
Ja, das ist vielleicht immer so was, das spornt mich an. Vielleicht sind das die schwierigen Fälle, die ich brauche. Weil da zählen meine absurden Ideen dann umso mehr.
Das wird sein, wahrscheinlich.
Das kann gut sein.
Wir brauchen mal so einen komplett faden Fall, wo einfach die Lösung ist mit der Gärtner aus Rache oder irgendwie sowas. Ja,
du kriegst mich mit sowas höchstwahrscheinlich. Weil, ja, du hast ja schon mal gesagt, dass manche Fälle schwierig sind, weil es halt nur eine Person gibt, die es sein kann und dadurch sich nicht unbedingt eignet für den Podcast. Und ich glaube, das würde mich komplett aus der Bahn werfen. Ich glaube, dann würde ich auch mit irgendeiner random Idee daherkommen.
Wobei ich bilde mir ein, dass dich schon mal so Stereotypen aus der Bahn geworfen haben.
Ja, klar, manchmal ist es unterschiedlich. Ja. Manchmal denke ich mir, ich weiß, wie es funktioniert, und manchmal denke ich mir, ach, das ist zu plump.
Ja, voll.
Und dann ist es doch das. Aber ich meine, das ist so, ja, weißt du, das sage ich jetzt nicht, was meine Tricks sind, weil du schaust mich ja, dann erwähnst du das gar nicht mehr. Aber es gibt so, wie man einen Bad Guy erkennt, gibt es da doch ab und zu ein paar Zeichen. Es gibt selten einen Grau-Charakter, der irgendwie assi ist, aber trotzdem auf der guten Seite steht, sondern ja, wenn er irgendwas Böses macht, dann ist er meistens auch der Böse.
Ja. Na gut.
Ja, also sehr, sehr, sehr schön. Finde ich auch, gutes Abenteuer, wirklich etwas anderes, etwas ein bisschen sehr düster und auch ein bisschen, sage ich mal, ja, mit so Flugzeugabsturz und Shining quasi Elementen, ja, da schon absolut. Fast. Sehr, sehr, sehr cool. Und ja, also, liebe Leute, jeden zweiten Freitag, hoffentlich jetzt in Zukunft, Klopf auf Holz, wenn jetzt wieder Krankheitsfälle dazwischen kommen, gibt es Soko Kinderkrimi. Wir freuen uns eben sehr, wenn ihr euch an diesem Podcast beteiligt, indem ihr Wunschfolgen schickt, wie schon Sascha gesagt hat, an die üblichen Kanäle. Auch wenn ihr so Feedback für uns habt, meldet euch gerne, hinterlasst Podcast-Reviews, Bewertungen auf den Plattformen, wo es geht. Empfehlt uns natürlich auch gerne Freunden, Bekannten und Verwandten weiter. Das freut uns sehr, wenn wir uns auf diese Weise, ja, das Publikum vergrößern und dann vielleicht auch auf ganz neue Krimiserien stoßen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, dann wieder in 2 Wochen. Bleibt bis dahin brav, bleibt gesund und tschüssi.
Ciao.